Herzlich willkommen, wir sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis, es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder Einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei den Psychotanten. Eine neue Folge wartet auf euch. Anke und ich freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir hatten ja letztes Mal das Thema Angehörige. Was kann Angehörige tun? Was sind so ein paar hilfreiche Tipps, die wir so im Laufe unserer Erfahrungszeit der letzten Jahre gesammelt haben? Und heute gibt es sozusagen die Gegenfolge dazu, möchte ich es jetzt mal fast nennen. Denn es gibt auch ganz, ganz viele Sachen, die Angehörige tun können, die richtig falsch sind, die richtig dumm sind, die sogar schädlich sein können und von denen aber leider viele Sachen quasi automatisch gemacht werden. Und das ist jetzt quasi unsere Sammlung an Sachen, die Angehörige einfach bitte nicht machen sollen. Es ist eine bunte Mischung, was wir alles sagen. Oh nein, lasst es bitte einfach. Und wenn ihr dann die Folge zuerst hört, dann könnt ihr euch danach die Folge davor anhören, was man denn so alles machen kann. Aber jetzt erstmal zu den Dingen, die Angehörige falsch machen können.
Ganz genau. Schön, dass ihr wieder zuhört. Also ich finde, dass was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man keine Floskeln benutzt, so nach dem Motto, das wird schon wieder, verreis doch einfach mal, kündige deinen Job, fahr doch mal in Urlaub, schlaf mal wieder richtig. Wer uns schon länger folgt, der weiß oder dem kommen diese ganzen Sätze so ein bisschen bekannt vor. Das sind diese ganzen Vorurteile, zu denen wir auch schon mal Folgen gemacht haben, dass man den Betroffenen so nicht kommt, dass man sowas nicht entgegnet. Wir haben natürlich in den Folgen auch gesagt, dass das oft nichts mit Böswilligkeit zu tun hat. Meistens meint es eigentlich gut, aber sowas zieht den Betroffenen eher runter und da sollte man tunlichst darauf achten, das zu vermeiden.
Ja, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also da auch wieder der grundlegende Ratschlag zu einem Menschen mit Hirntumor, würde ich auch nicht sagen, ey, morgen sieht die Welt bestimmt besser aus und dein Hirntumor ist verschwunden, weil derjenige weiß, dass es nicht so ist. Und einfach solche Floskeln nicht zu sagen, weil der Betroffene denkt sich dann in dem Fall nur, ey, du hast doch irgendwie keine Ahnung. Und du hast auch keine Ahnung, finde ich bei meinem nächsten Punkt sehr wichtig, so die alltägliche Verwendung von psychologischen Begriffen irgendwie. Oh, ich bin voll traumatisiert, meine Fußballmannschaft hat verloren oder Mann, der da drüben, der Psycho oder sowas. Wenn Angehörige im eigenen Umfeld sowas sagen und man hört es als Betroffener, dann, also kann ich jetzt nur für mich sagen, mir hat das unfassbar wehgetan. Und wenn dann wirklich jemand sagt, boah, ich bin voll depressiv, meine Noten sind so schlecht oder sowas, dann steht man wirklich nur da und denkt sich, du hast keine Ahnung, dir geht's gerade nicht gut, du bist traurig, aber das ist keine Depression. Also einfach solche Begriffe nur verwenden, wenn es wirklich um diese Störung geht.
Ja, weil der Betroffene kann sich dadurch so fühlen, als würde er nicht ernst genommen werden, als würde seine Beschwerden irgendwie bagatellisiert werden und das macht was mit einem. Also das wäre schon gut, darauf zu achten. Was ich auch wichtig finde, ist, darauf zu verzichten, ungefragte Ratschläge zu geben.
Ganz also, wichtig.
Nicht immer wieder zu sagen, ja mach doch mal das oder versuch doch mal das, geh doch mal spazieren oder mach doch mal das. Weil der Betroffene muss auch lernen, um Hilfe zu fragen, ne? Also klar kann man das mal machen, aber wenn man immer wieder sagt, tu dies, mach das, das geht so besser, dann kommt das nicht immer ganz so gut an.
Ja, und man kann ja einfach fragen, möchtest du gern meine Ideen dazu hören oder möchtest du wissen, wie das bei mir war oder möchtest
Darf
du wissen,
ich dir einen Tipp geben?
Genau, einfach so vorher um Erlaubnis bitten, weil wahrscheinlich sagt derjenige dann ja und dann, aber dann hat man sich seine Erlaubnis eingeholt und wir kennen das irgendwie alle, wenn wir irgendein Problem haben und dann sagen fünf Leute, ja, mach das hier oder nein, geh zu dem Arzt oder hast du schon X probiert und man denkt sich nur, Leute, ich habe mich damit schon beschäftigt, ich habe das alles ausprobiert. Also bei Ratschlägen einfach vorher kurz fragen, möchtest du einen?
Was hast du noch für Tipps?
Was ich ganz wichtig finde, sind so Diskussionen oder Überredungsversuche zu vermeiden. Also das ist so ein bisschen die Krankheit wegzureden. So nach dem Motto, ja, du hast doch gar keinen Grund für Depressionen, weil anderen Menschen geht es doch viel schlechter als dir. Also ich würde mit einem Menschen im Rollstuhl, würde ich ja irgendwie auch nicht diskutieren. Er muss es ja nur genug wollen, dann kann er auch wieder laufen und dann kann er aufstehen. Also dieses vermeintliche von außen, das jetzt nur den richtigen Satz sagen zu müssen und dann wird derjenige wieder geheilt. Also alles, was so in Richtung Diskussionen, Überredungsversuche geht, einfach lassen.
Ja, ganz genau. Was ich auch, also das habe ich früher auch häufig gehört, ist so von meinen Eltern so dieses, was haben wir nur falsch gemacht? So, ne, dieses sich selber da Vorwürfe machen und dem anderen, dem Betroffenen damit noch mehr, also auch irgendwie Schuld, ein Schuldgefühl geben. Das ist, glaube ich, etwas, was man auch vermeiden sollte. Es geht nicht darum, wer schuld an der Situation ist, sondern es geht darum, wie kommt man da bestmöglich raus. Und Angehörige brauchen sich keine Schuldvorwürfe machen, weil man meistens immer nach bestem Wissen und Gewissen handelt. Auch Eltern, die ich kenne wenige Eltern, oder ich kenne eigentlich keine Eltern, die wirklich so böswillig ihren Kindern schaden. Also wenn, dann sind das irgendwie, ich sag dann immer, es gab doch mal in Hamburg so dieses Kind, was da in irgendeinem Hochhaus verhungert ist. Also das sind Eltern, wo ich sagen würde, ja, die sind schuld. Aber sonst ist das eher seltenst der Fall.
Ganz wichtigen Punkt und war bei mir ja auch so eine der ersten Sachen, als meine Mutter dann wusste, was mit mir los war, irgendwie, was hat sie falsch gemacht, was hätte sie anders machen können, und das ist einfach nicht meine Aufgabe. Wenn sie das so beschäftigt, dann soll sie sich einfach selber einen Therapeuten holen, und das ist, sage ich auch heute, das ist nicht die Aufgabe von den Betroffenen, das jetzt auseinanderzunehmen. Also mir wurde in der Klinik beigebracht, radikale Akzeptanz, es ist jetzt so, es war früher, ist halt irgendwas schiefgelaufen, und es kann auch helfen, diese Puzzleteile zu kennen, aber wir können es nicht ändern. Und gerade Eltern, wahrscheinlich noch mehr Mütter, können sich da wirklich drin verlieren, in diesem ewigen Schuld. Und da auch dann wirklich, wenn man damit ein Problem hat, dann das nicht auch noch den Betroffenen spüren zu lassen. Oder ihm zu sagen, ich habe dieses Problem, aber ich kümmere mich drum, weil es ist ja nicht deine Aufgabe.
Ja, und es nutzt niemanden, wenn man die Schuldfrage klärt. Dadurch verändert sich seltenst viel. Was, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir jetzt schon bei Schuld waren, ist auch so dieses Scham, was wir eben schon mal besprochen hatten im Vorgespräch. Oft ist es so, dass man, dass irgendwie Betroffene sagen, ja, komm, wir erzählen dem und dem aber jetzt nichts davon. Ich glaube, dass so eine Heimlichkeit was ist, was Betroffenen, ja, das dazu stehen, zur Erkrankung stehen, zu sich zu stehen, sehr, sehr schwer machen kann.
Ja, also da ist ja so der Klassiker, oh, können wir nicht den Nachbarn erzählen, dass du ein Praktikum in einer anderen Stadt machst? Oder oh, bitte erzählen Sie den Mitschülern meiner Tochter nicht, das ist eine Essstörung, sondern denken Sie sich irgendwas anderes aus oder sagen Sie einfach gar nichts. Also nein, weil das macht die ganze Sache nur schlimmer. Wir dürfen damit alle lernen, offen umzugehen. Und das, also ich hatte so ein bisschen eine ähnliche Situation auch als Betroffene, und ich fand es absurd. Und da wieder der Vergleich, würde ich das irgendwie bei einer anderen Problematik auch machen? Nee, würde ich nicht, da wäre es vollkommen klar. Aber da kommen wir schon so ein bisschen zu meinem nächsten Punkt, was ich ganz wichtig finde, schweigen und tun, als ob alles okay wäre. Das bitte nicht machen. Ja. Also das ist, glaube ich, vor allem so im Beruf, im Berufsalltag oder eben auch in der Schule so oder auch in der Familie. Man sitzt am Tisch und weiß irgendwie, die Cousine hat gerade einen Suizidversuch hinter sich, jetzt sitzt sie zum ersten Mal wieder am Tisch und alle machen aber auf heile Welt und keiner redet da irgendwie drüber. Oder eben im Arbeitsumfeld, da ist jetzt ein Tisch leer und man hört da so Gemunkel und dann ist derjenige irgendwann wieder da und man tut so, als ob nichts gewesen wäre. Das ist für die Betroffenen, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Also ich kann natürlich wieder nur für mich sprechen. Es verunsichert natürlich alle. Und da sind dann aber wieder diese ganzen Tipps, die wir immer geben. Einfach fragen, einfach offen sein. Aber dieses so Wegschweigen ist absolutes No-Go.
Ja. Ein Punkt, den ich halt auch aus eigener Erfahrung noch kenne, ist so dieses, man kommt aus der Klinik und irgendwie denken alle Leute, ja, man ist jetzt gesund, alles ist gut und man ist geheilt. Da sich auch von dieser Vorstellung zu verabschieden. Nur weil man in der Klinik war, heißt das nicht, dass man danach überhaupt nicht mehr depressiv ist, ein ganz normales Essverhalten hat, alle Zwänge abgebaut sind, sondern die richtige Arbeit, die geht erst nach der Klinik los. Weil in der Klinik, da ist man unter der Käseglocke, und wenn man dann wieder entlassen wird, dann muss man das, was man gelernt hat, umsetzen. Und da geht es darum, realistische Erwartungen zu haben und nicht das Wunder zu erwarten.
Oh, das finde ich so einen wichtigen Punkt und passt ja auch, weil wir hatten ja gerade erst den stationären Aufenthalt. Und dieses, ja, wir Menschen denken halt, wer aus der Klinik kommt, der muss ja irgendwie sozusagen geheilt sein. Und das mag bei körperlichen Krankheiten manchmal so sein, auch nicht bei allen. Man hat halt vielleicht neues Werkzeug an die Hand bekommen oder hat was Neues gelernt, wie man jetzt besser mit der Krankheit umgehen kann. Aber leider ist es da nicht weg, sondern es bedeutet eher sozusagen, dass sich das Leben noch weiter ab da ändert mit all dem, was man irgendwie so gelernt hat.
Ja.
Ein nächster Punkt, bitte nicht machen. Kritik, Angriffe, Vorhaltungen, so nach dem Motto, oh, isst du jetzt schon wieder kein Schnitzel, aber die ganze Familie isst doch ein Schnitzel, jetzt isst du schon seit 3 Jahren kein Schnitzel mehr, jetzt isst doch endlich mal ein Schnitzel. Wieder der Vergleich zu körperlichen Erkrankungen, wenn da jemand mit Diabetes sitzt und der muss sich Insulin spritzen vor jedem Essen und der muss irgendwie mehrmals am Tag seinen Blutzucker, dann sagt keiner, oh, du mit deinem blöden Insulin, kannst du das nicht endlich mal lassen? Es ist eine dauerhafte Sache. Es ist oft ein langer Kampf, so eine psychische Krankheit in den Griff zu bekommen. Und auch nach 3 Jahren kann es sein, dass die Tochter eben nicht mal ein Schnitzel essen kann oder der Sohn. Und dafür dann Vorwürfe zu bekommen oder, oh Mensch, jetzt bist du gestern Abend schon wieder nicht zur Geburtstagsfeier gekommen. Betroffene fühlen sich eh schon scheiße genug meistens, dadurch durch all die Dinge, die sie nicht machen können, die sie angeblich ihrer Umwelt antun. Wenn man das dann von draußen noch reingedrückt bekommt und gleichzeitig aber ja denken, aber ich versuche doch alles und jetzt war ich in Therapie und ich möchte doch so gerne und das klappt nicht, dann ist das natürlich eine endlose Abwärtsspirale. Also solche Vorhaltungen, Angriffe, Kritik, bitte nicht.
Also ich finde Kritik, da muss man immer noch mal so ein bisschen unterscheiden. Konstruktive Kritik,
das ist natürlich
mit Ich-Botschaften, wie wir die auch in der letzten Folge ja schon benannt haben, die darf man natürlich anbringen, wenn einen irgendwas stört oder so. Weil der Angehörige muss natürlich auch darauf achten, dass er nicht alles runterschluckt, ja, ne? Und nicht selber irgendwo am Zahnfleisch geht. Aber so, du bist das und das und immer machst du so und so, das bitte vermeiden. Was da auch zugehört, finde ich, weil manchmal ist man dann vielleicht irgendwie so wutentbrannt oder so, was man nicht tun sollte, ist den Kontakt abbrechen. Nicht, also nach einer Weile darf man sowas auch schon machen, wenn man selber an seine Grenzen kommt und merkt, der Betroffene will sich nicht helfen lassen, der möchte nichts verändern, dann darf man irgendwann schon Grenzen ziehen. Aber einfach zu wissen, auch die Person, die ist jetzt wieder dem Alkohol verfallen und dies und jenes, jetzt breche ich sofort den Kontakt ab. Sowas sollte man auch vermeiden.
Ja, und als einen der letzten Punkte, eigentlich möchte ich gerade noch was ergänzen. Und ja, bei einigen psychischen Krankheiten ist es einfach wirklich anstrengend, die über lange Zeit zu begleiten. Und dann dreht es sich einfach immer noch ums Essen. Oder dann kommt die nächste depressive Phase und eigentlich war schon alles so gut. Und es kann enorm Kraft saugen. Und dafür haben wir auch in der vorherigen Folge schon gesagt, was kann man irgendwie machen. Und es kann auch einfach sein, dass sich Freundschaften auseinanderentwickeln und sowas. Es ist halt blöd, wenn man jetzt sagt, die psychische Krankheit ist jetzt sozusagen der Grund für mich, weil ich habe ja so viel Schlechtes über Menschen mit psychischer Krankheit gehört, deswegen den Kontakt abzubrechen. Das heißt nicht, dass sich sowas entwickeln kann oder dass es nicht auch wirklich anstrengend sein kann, aber die meisten Menschen sind irgendwie anstrengend. Wenn sie einen neuen Freund haben oder sowas, kann das auch ziemlich anstrengend sein. Also da auch so ein bisschen Geduld oder Durchhaltevermögen und auch Verständnis zu zeigen und dann aber auch wirklich mal zu sagen, so, jetzt reicht's mir. Aber da sind wir schon wieder bei den Dingen, die man tun sollte und das hatten wir schon. Ein Punkt, den ich jetzt gerne noch sagen würde, was wir zwar schon irgendwie kurz hatten, was nochmal so in Richtung Ratschläge geht, aber den ich irgendwie besonders hervorheben möchte, ist diese bekannte Empfehlung, in eine fremde Umgebung zu fahren. Irgendwie mach doch einfach mal Urlaub oder fahr mal 3 Tage in eine andere Stadt, dann kommst du aus einem raus, dann ist bestimmt alles irgendwie besser. Und also, oder es kann auch andere weitreichendere Entscheidungen sein, wie, ach, kündige einfach deinen Job, weil der ist wahrscheinlich schuld dran, oder mach mal Schluss mit deinem Partner oder zieh in eine andere Stadt. All diese Entscheidungen oder Sachen, die eine größere Tragweite haben, sind in einer psychischen Erkrankung oder wenn die gerade eine Hochphase hat, einfach kein guter Tipp. Und gerade zum Beispiel beim Verreisen kommt einfach dazu, naja, dann denkt derjenige sich vielleicht, okay, dann probiere ich das halt erstmal aus, dann fährt er irgendwie weg und da ist aber alles im Zweifelsfall noch schlimmer, weil ungewohnte Umgebung und jetzt ist er doch eigentlich unterwegs und jetzt müsste er sich gut fühlen. Also das ist einfach so ein ganz spezieller Ratschlag, der sehr gerne gegeben wird und der eigentlich sogar richtig gefährlich sein kann.
Ja, der kann richtig gefährlich sein, weil es beispielsweise betroffenen depressiven Patienten manchmal dann dadurch noch viel, viel schlechter geht, weil allen drumherum geht's gut. Die sehen, denen geht's toll am Strand, das Wetter ist toll und dann geht's denen manchmal noch schlechter. Und es ist auch so, dass Urlaub Stress bedeutet, neue Umgebung, neue Menschen, andere Tagesstruktur. Und das kann bei psychischen Erkrankungen auch eher noch dazu führen, dass man ja weiter abrutscht. Also wenn man bisher diese ganzen Dinge getan hat, die wir jetzt alle aufgezählt haben, dann ist das nicht schlimm. Da braucht ihr euch nicht schlecht fühlen als Angehöriger. Ihr wusstet das bisher nicht besser. Ne? Also es geht darum, dass wir ja hier aufklären und euch in einer Folge schon gesagt haben, was ihr tun könnt und was ihr besser vermeiden solltet. Und da geht es darum, jetzt das Gelernte, was ihr bei uns gehört habt, umzusetzen.
Das finde ich ganz, ganz toll, dass du das jetzt nochmal ansprichst, weil viel, wie ich am Anfang schon gesagt habe, viel von dem, was wir jetzt hier gesagt haben, machen wir irgendwie automatisch, weil wir wollen dem anderen helfen. Wir haben eigentlich einen guten Beweggrund. Aber vielleicht weiß jetzt der ein oder andere, warum das auf der anderen Seite vielleicht nicht so hilfreich ankommt, kann sich in der Folge davor ein paar Tipps holen. Aber das finde ich ganz wichtig. Man macht es ja nicht aus einer absoluten Bosheit, so ich möchte jetzt richtig gemein zu den Menschen mit seiner Essstörung sein, sondern man weiß es nicht besser. Und genau dafür ist ja dieser Podcast und waren jetzt vor allem diese Folgen da, euch da eine Idee zu geben, wie es von der anderen Seite aussieht, was helfen kann, was nicht so hilfreich ist. Ja.
Ja, ich glaube, mehr Punkte hatten wir auch nicht, ne?
Nee, also
mir fällt noch einer ein, den Betroffenen nicht unter Druck setzen.
Oh ja.
So nach dem Motto, bis dann und dann musst du das und das schaffen oder ich verlange jetzt so und so das und das von dir. Das ist, glaube ich, auch etwas, was sehr, sehr schwierig ist, weil Druck erzeugt häufig Gegendruck und also das habe ich halt auch immer so erlebt, dann war ich eher noch mehr Anti und es ist, finde ich, das erlebe ich in der Therapie immer, wenn Patienten etwas aus eigenen Schritten verändern und nicht, weil der Druck von außen kommt, dann sind die Erfolge dauerhafter und dann ist es erfolgreicher, als wenn als wenn der Angehörige jetzt sagt, du musst jetzt in die Klinik oder du musst das und das machen, du musst wieder arbeiten gehen. Wenn der Betroffene selbst entscheidet, so, ich fühle mich jetzt wieder stark, um arbeiten gehen zu können, dann ist es auch viel erfolgreicher. Das ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen. Aber ich glaube, jetzt war es das, oder?
Ja, also nochmal sehr guter Punkt. Wie in der ersten Folge schon, habe ich euch mal so ein paar Sätze zusammen gesammelt, die ich betitelt habe mit nicht so hilfreiche Aussagen und Sätze. Die packe ich euch wieder in die Shownotes. Einfach die irgendwie vielleicht auch gerne groß ausdrucken und einmal durchstreichen und daneben die Liste mit den hilfreichen Sätzen an Badezimmerspiegel. Einfach damit ihr mal so eine Idee bekommt. Und wie gesagt, wenn da einige Sätze dabei sind, die ihr euch schon mal irgendwie sagen habt, hören, ist nicht so schlimm, einfach ab jetzt besser machen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ganz genau. Und wenn ihr noch andere Tipps habt, auch als Betroffene, die Angehörige nicht tun sollen, dann kommentiert die auch gerne wieder unter dem Post zu der Podcast-Folge. Dann können andere Angehörige da auch nochmal nachlesen und haben auch nochmal was davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten Dominique de Manet und Anke Glasmeier.